Oder darf man nicht so viel trinken in dem Podcast?
Nein, nein, nein. Ich finde es super spannend, wenn du so interessiert bist. Ich brauche kurz einen Moment, hol die Auslese aus dem... Okay, also gib mir...
Ich trinke so lange deinen aus, okay?
Ja, ist okay. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel Auf ein Glas Wein mit, dem Podcast des SC Brand Studios. Es geht endlich weiter. In Staffel 1 haben wir zusammen schon eine Flasche Sekt von der Hessischen Bergstraße, Riesling von der Mosel, Lemberger aus Württemberg, was noch Silvaner aus Franken und von der Ahr ein Rosé aufgemacht. Und das mit Persönlichkeiten wie Magdalena Neuner, Max Herre oder Marco von Wanda. Alle hatten auf den ersten Blick, mit Wein vielleicht eher weniger am Hut, am Ende aber doch mehr als man denkt. Ich bin Theresa Olkus und in einer Winzerfamilie groß geworden. Und mir ging es schon oft so, euch vielleicht auch, man trifft sich mit jemand auf ein Glas Wein, redet über Gott und die Welt und der Abend vergeht wie im Flug. Das zeigt immer wieder, dass einfach die besten Gespräche oft bei einem Glas Wein entstehen. Genau darum geht's hier. Dieses Mal habe ich Sarah Kuttner getroffen. Sarah kannte ich noch von früher, als man sich auf MTV oder Viva immer die ganzen Musikvideos angeschaut hat. Dort war sie Moderatorin, hatte ihre eigenen Sendungen und man kannte sie aus den Interviews mit den ganz großen Stars. Auf mich hat sie immer einen extrem toughen Eindruck gemacht und als Teenie fand ich es natürlich immer toll, dass sie ihren eigenen und witzigen Stil am Mikrofon total durchgezogen hat. Es hat sich rausgestellt, daran hat sich eigentlich nichts verändert. Heute lebt Sarah teils in Berlin, teils in Brandenburg. Und weil wir ein paar Mal hin und her geschoben haben, wo wir uns denn jetzt treffen, ist sie zu unserer Verabredung mit einem Strauß Sonnenblumen gekommen und am Ende mit 3 Flaschen Wein nach Hause gegangen. Ich wollte von ihr wissen, wie ihr Alltag heute aussieht, sie von der Moderatorin zur Schriftstellerin geworden ist und was sie eigentlich bestellt, wenn man mit Freunden mal was trinken geht. Ab sofort vermutlich Eiswein, so viel kann man an der Stelle vielleicht schon verraten. Hin und weg war ich nämlich wirklich, wie interessiert Sarah am Thema Wein war. Präsentiert wird dieser Podcast vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Sarah Kuttner und ich sitzen mitten in Berlin in Friedrichshain, um genau zu sein, in der Riegerstraße im 5. Stock und trinken Wein heute.
Es war nur der 4. übrigens. Ich bin dankbar dafür. Als du eben unten an der Tür gesagt hast, 5. Stock, dachte ich, ich drehe einfach wieder um und behaupte, ich hätte mir das Bein gebrochen. Und als ich dann jetzt im 4. angekommen war, dachte ich, ich glaube, ich schaffe nicht noch eine. Und dann war die Tür schon offen. Also es ist nur der 4. Ich bin glücklich.
Okay, sehr gut. Ich habe nämlich allen die letzten Tage gesagt, es ist der 5., aber umso besser. Ich frage mich aber auch immer, wie man das schafft, wenn man hier wohnt und jeden Tag so viel hochlaufen muss.
Ja, aber diese Menschen sind dann die mit der guten Kondition und den schönen Körpern.
Stimmt.
Ich bin die mit dem Fahrstuhl. Und ich fahre tatsächlich nur in den 3. Stock mit dem Fahrstuhl. So jemand bin ich.
Okay, aber schön, dass es heute geklappt hat. Ja. Friedrichshain ist so ein bisschen deine Hood, oder ist es das noch?
Nee, eigentlich war Friedrichshain nie mein Hood. Ich bin aber hier geboren, tatsächlich. Im Krankenhaus in Friedrichshain, das ist hier relativ um die Ecke. Und ich wohne auch noch um die Ecke, aber in Prenzlauer Berg.
Okay. Da, wo alle wohnen.
Exakt, ne? Da, wo alle wohnen. Aber ich habe da, das muss ich sagen, schon immer gewohnt. Also ich glaube, ich wohne jetzt seit 20 Jahren da. Mhm. Ich kann all den Gentrifizierern, kann ich sagen, ich bin schon länger immer hier als wie ihr.
Und hast du trotzdem so ein paar Spots hier in der Nähe, die du immer mal wieder besuchst?
Friedrichshain ist halt im Grunde ja der angrenzende Kiez zu Prenzlauer Berg und als Berliner lebt man im Grunde in den 3 Kiezen, die einen so umgeben, weil Leute ja auch immer sagen, hoch, ich könnte das gar nicht, das ist so groß Berlin, das wird mich überfordern und dann denke ich, ja, aber man wohnt ja nicht in der ganzen Stadt, man wohnt bei sich und dann fährt man mal nach Friedrichshain und mein Freund Stefan wohnt hier, sowas oder nach Mitte und so, ich bewege mich eigentlich nur in diesen 3 Kiezen und der Laden, wo ich das Hundefutter kaufe, ist hier, aber ich komme jetzt nicht romantisch nach Friedrichshain, um mal wieder
zurück Wein zur Geburtsstätte zu kommen.
Außer mit dir einen Wein zu trinken.
Aber was ich mich ja tatsächlich frage, also man muss vielleicht dazu sagen, ich bin aufgewachsen in einem Dorf, was 2000 Einwohner hat. Ich habe mich immer gefragt, wie das ist, wo aufzuwachsen. Also es geht ja in Deutschland nirgendwo größer als in Berlin.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, wie man als Kind da so wird, wenn man...
Ja,
wie
so.
Man, aber glaubst du, es macht einen Unterschied?
Ja, natürlich macht es einen Unterschied. Ich habe mich immer gefragt, wie das ist, wenn man so eine richtige Homebase so außerhalb der Stadt hat. So an Weihnachten zum Beispiel fahren ja all meine Freunde dann nach Hause. Und ich bin aber zu Hause. Und meine Oma, wo wir Weihnachten feiern, wohnt halt 2 Kilometer von mir. Ich kann dahin gehen, laufen. Ich kenne dieses.
Das ist wieder wie im Dorf.
Ja, naja, aber eben nee, in so Größe. Also ich wünschte, ich beneide manchmal so Leute wie euch um dieses Gefühl in ihr Heimatdorf, in ihr Heimathaus und dann ist da noch das alte Kinderzimmer und dann trifft man da Freunde. Das habe ich nicht. Ich bin einfach allein in Berlin an Weihnachten, wenn alle Leute nach Hause fahren. Ich könnte mir vorstellen, dass man schon noch ein bisschen vielleicht tougher oder unängstlicher wird, weil ich bin auch wirklich in Berlin-Mitte groß geworden. Also unterm Fernsehturm habe ich als Kind rumgehangen. Meine Schule war 100 Meter vom Fernsehturm entfernt, also mittiger geht's gar nicht. Und wir haben damals als Kinder, da war ja noch Osten und da war ja gar nichts los, da am Hackischen Markt, wo ich gewohnt habe, da war nichts. Schön. Wir sind über die Hackischen Höfe, die jetzt ne, rappelvoll sind, sind wir als Kinder über die Mauern geklettert, um zu gucken, was hinter dem nächsten ist. Da gab es nicht einen Laden, soweit ich mich erinnere. Und du bist dann eben auch schon mit 7, 8, 9, 10 kannst du einfach in die Stadt spielen gehen und so.
Das ist so krass, weil davor hätte ich gefühlt mit 18 ja noch Respekt gehabt.
Ja, ja.
Da für ist das, boah, wir fahren mal natürlich mit Klassenfahrt nach Berlin und das ist da, wo die Drogen verkauft werden und es super kriminell ist. Und deswegen habe ich mich tatsächlich immer gefragt, wie es ist, hier aufzuwachsen, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es super schön ist, hier zu leben.
Ja, ich glaube, ich fand's cool, aber ich kannte es auch nicht anders. Also ich bin schon zu meinem ersten Schultag alleine zur Schule gegangen. Also die war auch wirklich nur 200 Meter von unserer Wohnung entfernt. Und das war auch eine andere Geschichte damals in der DDR. Ich weiß nicht, ob man heute. Wobei eigentlich sollte man, finde ich, Kinder so früh wie möglich beibringen. So funktioniert die Straßenbahn und dann gehst du da und dahin. Vielleicht wird man ein ganz kleines bisschen selbstständiger oder so. Ich weiß es nicht. Ich kenne ja nur diese Kindheit.
Könnte ich mir schon irgendwie vorstellen. Ich meine, Straßenbahn oder sowas war mir komplett fremd, als man das erste Mal hier war. Naja, wenn du heute, ich glaube, zum Teil wohnst du in Berlin, zum Teil in Brandenburg, oder?
Also ich habe ein Wochenendhäuschen, so nennt man das, glaube ich, da. Und im Sommer verbringe ich tatsächlich die Hälfte der Zeit da. Also irgendwie 3 Tage Berlin und dann 3 Tage rausfahren. Gerade mit den Hunden ist das toll und so. Das ist aber jetzt kein Haus, ne? Also es ist ein Haus, aber es ist so ein kleiner Bungalow mit 3 Zimmern und 45 Quadratmetern. Ich bin jetzt da nicht auf so einem Gut. Aber ja, ich so seit 7 Jahren fahre ich da immer raus, im Winter nicht, weil das Wasser dann einfriert. Also es ist jetzt, man darf da auch nicht überwintern und so. Ja.
Okay, und was sind so Momente, wo du dich mehr nach diesem städtischen Leben sehnst? Und wann sind Momente, in denen du dich mehr nach diesem ländlich, aber doch.
Es ist tatsächlich direkt am Wald und so in so einem Vorort. Und sehr, also direkt an der Baugrenze, sagt man, ich durfte da jetzt auch nicht bauen und hinter mir kommen nur noch so ganz kleine Ostschrebergärten und so. Ich weiß nicht, ich sehne mich nicht so richtig, aber es macht im Sommer oder in den Zeiten, in denen die Sonne scheint, Sinn, das immer halb zu machen. Wenn ich da so 3, 4 Tage draußen bin, dann gibt es wirklich Momente, wo ich denke, ach, ich könnte wieder Stadt. Ich glaube einfach nur, um mal wieder Beton zu sehen, das ist mir dann ein bisschen viel grün. Oder einfach auch, um die Genüsslichkeit zu haben, vor die Tür zu fallen und sofort im Späti eine Schachtel Zigaretten zu kaufen oder ein Eis oder was auch immer. Und dann, wenn es so heiß ist wie jetzt, ist es tatsächlich cooler auf dem Land, im wahrsten Sinne des Wortes. Also selbst wenn da die gleichen Temperaturen sind und die Sonne ballert wie bescheuert, sobald es dunkel wird, wird es kühl durch die Natur einfach. Und das ist irgendwie cool. Und das halt nicht immer mit den Hunden. Wir haben 300, mit denen dauernd hoch und runter im dritten Stock. Das ist natürlich auf dem Land geiler. Machst du die Tür auf. Ciao, komm wieder, wenn du fertig bist.
So, ja,
das ist schon irgendwie schön.
Und was macht man während Corona? Ist es da auch, also könnte ich mir jetzt vorstellen, ist es besser auch auf dem Land, oder?
Ja.
Wie war das für dich?
Ich bin ja eh so ein bisschen so ein Soziopath. Ich bin ja gar nicht so ein großer Freund von Menschen oder viele Menschen oder neue Menschen kennenlernen oder so. Weshalb ich eh schon immer sehr zurückgezogen geliebt habe. So, ich bin gern in meiner Wohnung mit meinen Hunden und mein super guter Tipptopp-Freund ist da auch und wir sind uns irgendwie genug. Wir sind wie so eine kleine Familie, so 2 Menschen und 3 Hunde. Wir brauchen all die Menschen da draußen nicht. Deswegen ist Corona für uns gar nicht auf der Ebene so stressig gewesen. Mhm. Wir dachten einfach, okay, wir machen alles wie immer. Wir sind einfach immer zu Hause. Und dann ist aber natürlich aufs Land fahren toll. Und wir hatten ja auch in dem Sinne jetzt nicht so einen Lockdown, dass du nicht vor die Tür gehen durftest. Mit den 3 Hunden musst du eh rausgehen. Deswegen war das kein großer Unterschied. Und auf dem Land bist du natürlich noch mal so ein bisschen sicherer, auch damit man selber nicht Leute ansteckt und so. Aber das war dann wie so ein Luxus. Aber ich hätte auch die gesamte Corona-Zeit bei mir in der Wohnung verbringen können, ehrlich gesagt. Für mich war es gar kein Unterschied zu vorher.
Also nicht mal rausgehen, Leute auf irgendein Getränk treffen. Nee,
mache ich selten, nee. Wirklich. Okay. Ich mache das als so eine Glück Art. Heute. Ja, ich habe noch schon lange niemanden auf ein Getränk getroffen. Ohne sehr Quatsch, gut. Weil ich ja eigentlich, darüber reden wir bestimmt gleich,
geht immer essen.
Auch keinen Alkohol trinke. Und dann fällt dieses ganze, komm, wir trinken einen Wein zusammen weg, sondern ich muss tatsächlich dann essen. Ich kann mich nicht auf eine Cola treffen. Das ist so, warum sollten wir jetzt hier so einen Softdrink trinken? Ja? Und das ist was mir wirklich fehlt am nicht Alkohol trinken. Ich denke, wie schön das bestimmt ist, sich auf so ein Glas Wein zu treffen und den irgendwie zu genießen. Und das, ich wünschte, ich wäre ein Weintrinker. Aber du kannst mich heute immer noch zum Weintrinker machen. Sehr gut.
Ja, ich glaube, ich habe das Passende dabei. Mir wurde nämlich gesagt, ich habe mich natürlich umgehört, mir wurde gesagt, dass Sarah süße Getränke liebt. Und ja, ich dachte mir, okay, traurig. Dann gehen wir so zum Maximum, was man in Sachen Wein machen kann. Ja. Und ich nehme das Süßeste mit, was ja. ungefähr ja. unterwegs ist. Ja, genau. Hast du schon mal von Eiswein gehört?
Mir ist es ein Begriff, aber weil ich eben wirklich so wenig Ahnung habe, ich kenne, das ist ein Dessertwein, oder?
Richtig. Genau.
Und sobald das Wort Dessert davor steht, bin ich am Start. Ganz im Ernst, egal was es ist. Ich bin ein großer Nachtischfan. Ich habe, falls dir das als Geschichte wichtig ist, ja, ich habe ja angefangen mit süßen Getränken. Als ich 13, 14, 15 war, da bist du ja zu jung, um einen guten Wein zu trinken. Und als Mädchen oder auch generell Bier ist ja auch nichts, was schmeckt. Nee. Also fängst du an mit, ich möchte gerne trinken, denn die anderen machen das so, aber es muss süß sein. Und ich habe meine halbe Jugend so Rosenthaler Kadarka aus Tetrapacks getrunken.
Hilfe!
Ja, aber siehst du das? Ich hatte keine vernünftige Weinerziehung.
Also bei mir war es immer so, wenn wir sowas getrunken haben, dann habe ich Ärger von meinen Eltern tatsächlich bekommen.
Ja, weil Winzereltern also, bringen einen dann
ja, so, bevor du dann wirklich sowas kaufst, ja. Dann geh doch in unseren Keller. So was
mehr, ne? Geil! Nee, ich hab dann irgendwann zu viel von allem für so eine bekloppte Party getrunken, weil damals ging es ja wirklich nur darum, so betrunken wie möglich zu sein, damit man knutschen kann oder man selbst sein kann. Und dann habe ich es wirklich übertrieben. Ich habe so eine Flasche süßen Weißwein getrunken und noch Biere und habe mich übergeben wie Sau und habe danach einfach beschlossen, ich denke, es ist nichts für mich.
Okay.
Und aber süßen Getränken kann ich immer noch was abgewinnen, wirklich.
Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Wie gesagt, es ist ungefähr das Gegenteil von dem, was du gerade erwähnt hast, Weißwein, Tetrapack und so weiter. Okay. Edelsüße Weine, also es ist auch super selten, muss man sagen. Ich habe jetzt 2018 einen Riesling aus dem Rheingau Eiswein. Man muss erstmal wissen, auch irgendwie, das gibt's nicht jedes Jahr. Also es ist nicht jedes Jahr das Wetter so.
Ach, oder Eiswein entsteht durch gefrorene Weintrauben, oder
richtig,
was?
Richtig, genau.
Guck, wie ich mich auskenne.
Ja, eben. Also es brauchte, das ist jetzt ein bisschen faktisch, aber tatsächlich braucht es irgendwie -7 Grad laut Weingesetz, damit das Wasser in den Bären überhaupt so gefriert, dass es zurückbleibt in der Presse und nur der reine Extrakt rausläuft. Also es läuft quasi nur noch Zucker von der Presse. Es kommt
so wird Eiswein rein hergestellt.
Sirup, genau.
Das Wasser spielt gar nicht mit, sondern nur der Traubengeschmack und die Süße wird extrahiert.
Genau, sozusagen. Ist also es ist so ein richtiger dick? Extrakt. Deswegen, ich bin gespannt, was du sagst, wie Sirup.
Das ist der Extrakt?
Ja, genau.
Aber es sieht nicht aus wie Sirup von der Konsistenz.
Probier mal.
Muss ich was machen? Zum Beispiel dreimal kurz schnüffeln?
Ja, jetzt ist so richtig profihaft.
Naja, ich habe gestern so eine blöde Dating-Show gesehen und da war auch so eine Weinverkostung und der Typ war auch so, ja, I don't care. Und sie meinte, nein, drei kurze Sniffs. Also die hat, pass auf, ich mach dir vor, was ich gestern gelernt habe.
Bitte.
Mit dem Eiswein.
Ich versuch's zu beschreiben.
So ein bisschen schwenken.
Ja.
Wobei man sieht, dass da Alkohol drin ist wegen diesem, wie das, was sich da so absetzt. Ne?
Ja, genau.
Da sieht man an Filmen immer, ob die Wein trinken oder ob die Traubensaft trinken. Okay,
stimmt.
Und jetzt drei kurze Sniffs. Achtung. Ich weiß aber nicht, warum. Ich habe es nur gemacht, weil die Frau es gesagt hat. Und dann darf man trinken, richtig?
Genau.
Richtig. Stößt man noch an, Theresa?
Ja, wir sollten anstoßen.
Ja.
Cheers.
Ding.
Ding.
Auf leeren Magen, Alter.
Jetzt bin ich gespannt.
Oh, supergeil. Ist wirklich supergeil. Schmeckt auch gar nicht doll nach Alkohol. Ich nehme die Flasche mit, hast du gesagt.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Auf jeden Fall. Hatte ich wirklich auch vor. Also man gibt niemandem Stumpen mit, aber das sind ja so seltene
Sachen. Das ist wirklich lecker und das ist nicht so stark. Ich habe vor allem ein Problem mit dem Alkohol. Mir schmeckt das nicht. Die Stärke von Alkohol mag
ich
nicht.
Das stimmt. Also das schmeckt man tatsächlich, finde ich, fast gar nicht. So ein bisschen hinten raus. 7 Volumenprozent.
Wie viel?
7 Volumenprozent. Also
und ist das Wein
hat normalerweise so, also trockene Weine haben so 12 bis, ja, oder 11,5 bis 12, 13, 14. Von dem her ist es super wenig. Aber ist ja auch klar, weil noch so viel Zucker verwandelt sich ja in Alkohol und es ist noch so viel Zucker übrig, da kann nicht viel Alkohol
sein. Oh, wie viel ich lerne. Ich will anfangen, mir Notizen zu machen. Ohne Quatsch, ich finde das super interessant.
Ja, also das können wir öfter machen, gerne. Ja, also ich finde Eiswein einfach super special. Es geht auch nicht in jedem Land. Es geht nur in den Ländern, in denen es eben kalt genug wird. Und wir sind ja im Vergleich zu Spanien, Frankreich, Italien und so weiter noch relativ kühl.
Aber es war noch im Leben nicht -7 Grad in den letzten Winter.
Wo 2018. Ja, genau. Krasserweise. Und manchmal wird sogar der Eiswein, also die Lese ist ja immer im Herbst, die Ernte, so wie jetzt alles Äpfel und so weiter und so fort, Traubenernte. Also jetzt fangen die Winzer so langsam an zu ernten. Und der wurde, glaube ich, sogar erst 2019 gelesen. Also man muss überlegen, die Trauben hingen so lange am Stock, also man lässt die ja ewig hängen, damit die überhaupt gefrieren und so zusammenrunzeln und schrumpeln und wirklich schon Wasser verlieren und nur noch der reine Extrakt da ist. Und das wurde sogar 2019, glaube ich, erst gelesen und ist trotzdem 2018er Jahrgang. Magic,
cool,
oder? So, Magic. Jetzt bin ich aber auch am Ende mit meinem.
Gibt es das auch? Ist Dessertwein immer weiß oder gibt es den in allen Farben?
Nee, gibt es, also sagen wir so, es gibt auch rote Rebsorten, die als Eiswein gekeltert werden. Zum Beispiel jetzt ein Spätburgunder oder sowas. Aber die kommen halt nicht rot. Boah, jetzt wird es wirklich.
Auf also, die Welt.
Nee, rot auf. Ja, genau, rot ins Glas. Die sind dann so ein bisschen rosé-schimmernd, oft so Bernsteinfarben, weil einfach die Farbstoffe sitzen bei der Traube immer in der Haut. Und Rotwein wird eigentlich so hergestellt, dass er auf der Haut vergoren wird und dann bleibt er 3 Wochen auf dieser Haut. Und das geht ja beim Eiswein gar nicht, weil das einfach sofort abgepresst wird. Und damit kriegt er nicht viel Farbstoffe aus der Haut raus, weißt du?
Ja.
Und deswegen.
Könntest du dir vorstellen, mal so, ich habe da so eine Reihe. Pass auf, Achtung, ich verdiele dir jetzt einen Job. Im Podcast. Ich habe doch so eine Veranstaltungsreihe, die heißt Kuttners schöne Nordnacht.
Ja, von der habe ich gelesen.
Möchtest du vielleicht da mal zum Thema Weiden machen?
Na klar.
Wir machen es jetzt gerade, versuchen es wegen Corona online zu machen. Du könntest es also von
online
so über Zoom machen. Ja, geil, weil du siehst doch überhaupt nicht aus wie jemand, haben wir ja schon drüber gesprochen, der so Weinauskenner ist. Und ich würde das lieben. Insofern, darauf möchte ich nochmal zurückkommen.
Sehr gut, sehr gerne.
Aber der ist sehr lecker. Sag mir, wann man den trinken darf. Wenn ich jetzt so ein Eisweintrinker werde, muss man es mal zum Nachtisch trinken und da kann man auch, wenn man in so einer mit Freunden was trinken geht, werde ich rausgeschmissen, wenn ich sage, ein Eiswein bitte.
Überhaupt nicht. Ich habe ja jetzt die letzten Tage auch versucht, in Berlin noch ein Eiswein zu bekommen und überraschend viele haben das eigentlich. Also manche haben das sogar auf der Karte. Manche trinken das sogar als Aperitif anstatt Sekt. Ne? Also du könntest sogar.
Das wäre was für mich.
Ich glaube, du würdest als so richtige Kennerin gehypt werden, wenn du irgendwo hingehst und so, nee, heute als Aperitif würde ich mal einen Eiswein nehmen. Oder was Edelsüßes, was haben sie denn da?
Ich glaube, dann würden die sagen. Wenn ich sage, ist das Wein oder kriege ich dann so einen Korn? Weil Schnaps geht echt nicht.
Das Gott, das geht. Nee, für mich
Edelsüß
auch nicht.
Edelsüß ist auch ein süßer Wein.
Genau, also Edelsüß sind die Weine, die eigentlich durch eben. Ach, jetzt gut. Durch eine Edelfäule, das ist ein Pilz, der sich auch da reinsetzt in die Trauben und so weiter. Ja, genau. Und dadurch schrumpeln die halt auch so zusammen. Und deswegen sind alles, was Auslese, Bärenauslese, Trockenbärenauslese und Eiswein als.
Gott, du musst mir nachher noch so einen kleinen Zettel mitgeben.
Ja, genau, unbedingt.
Weil der ist wirklich lecker. Ich dachte, ich würde jetzt so aus Freundlichkeit sagen,
och, cool.
Aber der schmeckt auch gar nicht nach Alkohol.
Nee, das stimmt.
Gibt es auch alkoholfreien Eiswein? Ah ja, es lief auch zu gut für mich.
Noch nicht, ja, genau. Noch nicht, aber es gibt inzwischen alkoholfreie Weine. Aber Eiswein glaube ich nicht.
Ja, egal.
Aber ich freue mich total. Ja, den kann man aber auch zum Dessert. Und was ganz viele machen zum Dessert oder Käse. Ich weiß nicht, ob du mehr Dessert- oder Käse-Typ bist.
Was glaubst du?
Dessert, okay.
Ja, Käse. Ich weiß, das ist wahrscheinlich auch ein Ding, aber ich finde es eine Unverschämtheit, zum Nachtisch nochmal die Vorspeise zu essen oder was immer gerade auf der Stulle war. Das geht wirklich nicht. Dessert muss mit Zucker sein.
Ja, genau. Und deswegen sagt man auch, Dessertweine passen eben, oder ja, so edelsüße Sachen passen halt super gut. Ich finde eigentlich das perfekte Menü ist eine Vorspeise und dann Dessert zu essen, weil oft ist man ja nach dem Hauptgang.
Ja. Oder deswegen lasse ich Vorspeisen weg. Ich bin großer Fan von Hauptgängen, weil dann immer große Haxen irgendwo raufliegen, aber ich esse nie Vorspeisen, weil ich, genau wie du sagst, danach schon satt bin, wenn erstmal das Sättigungsgefühl kommt und ja, Hauptspeise, Nachtisch und jetzt immer
Dessert
einen Eiswein dazu.
Super cool.
Das ist geil.
Nein,
ich freue mich wirklich richtig doll darüber, weil der so lecker ist und weil man anscheinend nicht so ein Idiot ist. Weil wenn ich immer sage, ich nehme dann einen Sex on the Beach, weil es der einzige Alkohol mit so süß ist, dann wird man immer so ausgelacht. Aber wenn ich jetzt hier so Eisweine und Trockenbeeren auslese und ein süßer Schimmel, wie hieß das?
Nee,
Schimmel.
Edelfäule.
Edelfäule.
Ja.
Nee, aber man sagt dann, was hast du gesagt? Man sagt einen
edelsüßen Wein.
Naja,
doch, da wirst du komplett, ich glaube, dann denken die, boah, die Frau Kuttner, die muss Ahnung haben.
Ich freue mich gerade richtig doll über das Wissen und über das Leckere, weil ich Sachen nicht mehr probiere, weil ich denke, ja, Wein, das ist mir nicht süß genug, das ist mir zu stark.
Ach, ich finde ja auch dieses, ich glaube vielleicht deswegen, weil jeder ja immer sagt, nein, ich trinke nur trockene Weine, ne, weil das ist so ein bisschen prestigemäßig das Wichtigste. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich halt auch merke, wenn ich Leuten was einschenke, was übertrocken liegt und sage, das ist trocken, schmeckt es denen im Zweifel viel besser als das furztrockene was andere.
Über heißt ein bisschen süßer.
Ja, genau, ein bisschen süßer. Okay. Mhm. Und deswegen denke ich mal, eigentlich schade, dass das so gesellschaftlich, nein, nur trockene, weil es gibt auch Kabinett, jetzt noch ein weiterer Begriff, aber das ist so, die haben, weiß nicht, so ein bisschen Süße, aber ganz viel Säure, gerade bei Riesling, und das schmeckt dann, ich sag's jetzt mal platt, wie fast wie eine Limo. Es ist super erfrischend. Trotzdem hat man irgendwie, weiß nicht, was sehr Genussreiches. Und das finde ich zum Beispiel, habe ich auch eine Flasche, da gebe ich dir nachher noch mit.
Ja, mach mal. Genau. Vielleicht meine Freundin Anke ist eine super, die trinkt super gerne Wein, aber die hat natürlich wie der normale Mensch nicht so Kohle für so richtig Gute. Und die freut sich über sowas, glaube ich, sehr. Und dann kann ich den mit ihr zusammen trinken.
Oh ja. Eben, guck, und das bringt Leute zusammen. Das ist super schön.
Ich bin wirklich voller Freude. Sag noch schnell, wie viel man davon trinken darf, weil du hast mir jetzt 1 Zentimeter eingeschenkt.
Das war schon relativ viel für meine Verhältnisse.
Aber ist das, also wenn man den bestellt, kriegt man den auch wie so ein Cognac, nur in so einem...
Ach, du fragst, ob man quasi auch so 0,2 Eis...
Ja, natürlich, weil das ist lecker. Ich will da nicht immer nur dran lecken. Ich will das exen. Das darf man aber nicht, ne?
Also ich glaube, eingeschenkt würdest du es immer nur so bekommen.
Und was kostet das denn? Der Zentimeter?
Halt, ja, jetzt kommt's. Das ist Eiswein, ist halt, dadurch, dass es so selten ist, dadurch, dass die Winzer auch irgendwo ein Risiko eingehen, indem sie die Trauben hängen lassen und wissen nicht, ob es vielleicht doch nur regnet und alles komplett kaputt geht, ist es meistens relativ teuer. Aber ich würde sagen, man bekommt auch schon gute Eisweine für um die 30 Euro.
Oh. Ja. Ich mache das große Gesicht. What? Ich bin so ein Sparfuchs, ich bin so ein Ostmädchen. Ich denke so, wenn das günstig ist, dann ist das gut. Mhm. Andererseits darf man ja anscheinend nicht volle Gläser trinken, sagst du. Dann sag mir nur noch abschließend, woran ich erkenne, dass das ein guter ist. Wenn ich jetzt gibt's das im Späti? Nee, ne?
Die Spätis muss man ja eh noch ein bisschen bekehren in Sachen Wein, glaube ich.
Naja,
da fängt man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt mit dem Eiswein an. Ich fürchte, das kriegst du nicht im Späti.
Aber
im Rewe vielleicht eine Flasche, musst du mal gucken. Aber es gibt super viele coole, also ich habe mal ein halbes Jahr in Berlin gelebt und da gab es echt schöne und gut sortierte, süße kleine Weinläden. Kann ich dir nachher mal.
Naja, und der den verkauft, weiß ja auch, was ein guter ist und was ein nicht guter ist. Und plus ich weiß überhaupt nicht, was ein guter ist. Die könnten mir also auch, Hauptsache süß, richtig? Nee, das darfst du nicht sagen, du bist Winzerin. Hauptsache guter Wein. Oh, der ist so lecker, der ist auch... Achtung, ich werde zu so einem Experten.
Mhm. Jetzt.
Der ist auch nach hinten raus, klebt der geile Mund rum. Der ist am Anfang so fresh. Ich erfinde neue Winzerworte.
Das ist ungefähr die beste Weinbeschreibung. Der ist am Anfang so fresh und klebt
aber
Mund
der ist
rum.
Wirklich am Anfang fresh und
nur
süß. Und man schmeckt gar keinen Alkohol, nur den Geschmack von Alkohol. Sodass man nicht, dass der, man hat das Gefühl, der ist nicht wichtig, sondern der ist nur für den Geschmack wichtig. Mhm. Und am Ende, wenn man denkt, jetzt wird der meiste Alkohol, wird am Ende ja so bitter oder so alkoholig.
Ja, nee,
und der
nicht.
Wird dann süßer am Ende. Man hat das Gefühl, dass der Sirup noch im Mund bleibt und wartet, bis der Rest weg ist, damit der nochmal durchdrehen kann. Das ist wirklich toll.
Nee, finde ich auch. Ist wie ein bisschen wie so Honig, ne? Oder so flüssiges Gold.
Genau, aber so klebrig auch. Und nicht auf eine eklige Art. Oh, toll, lass uns so ein... folgender Vorschlag.
Okay.
Wir machen einen neuen Podcast, der immer nur mit dir und mir ist. Und irgendwann ersetze ich dich. Natürlich, denn es muss ja auch einen Vorteil für mich haben. Und dann kenne ich mich gut aus. Aber ich finde das
wäre
so
genial.
Eigentlich möchte ich sogar noch einen probieren. Und du sagst mir, was wir...
Ja.
Geht das?
Also ich habe...
Hast du noch was?
Ich habe noch was im Kühlschrank.
Also ich hätte gerne irgendwas, was ein bisschen weiter weggeht von dem, was ich... Hast du noch was Trockeneres?
Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe noch eine Auslese. Ja?
Oder darf man nicht so viel trinken in dem Podcast?
Nein. Ich finde es super spannend, wenn du so interessiert bist. Ich brauche kurz einen Moment, hol die Auslese aus dem... Okay, also gib mir...
Wuhu! Ich trinke so lange deinen aus, okay?
Ja, ist okay.
Nächster Wein. Ich bin wie so ein Fußballproll der Weine. Lass uns anfangen, diese Schiebermützen
halt
kaufen, wo oben Getränke drin sind und man mit einem Strohhalm das in den Mund machen kann. Nur nicht mit Bier, sondern mit Eiswein.
Wein.
Du und ich... So, wir haben 9 Wein, sagst du?
Genau. Aber ich finde, also was du auch gerade sagst, das ist immer, ich glaube, dass oft diese Weinwelt auch genau das vermittelt, dieses, wir sind so ein Club für uns und das ist so unantastbar und man muss ein bestimmtes Vokabular kennen und so. Deswegen finde ich das genial, wenn du mit deinen Worten die Sachen beschreibst. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt zu dem sagst.
Das ist ein 2015er, das sehe ich von hier.
Ja.
Ich habe immer nur das Schild gelesen. Sag erst, was es ist, damit ich weiß, worauf ich mich einstellen muss.
Ja, genau. 2015er, diesmal eine Auslese. Sprich, wir haben jetzt halt mit dem High-End, ne? Also muss man schon sagen, wir haben jetzt mit Eiswein angefangen. Wir können uns jetzt nur noch zurücktrinken.
Zurückentwickeln, sozusagen.
Genau.
Okay.
Also wir,
von der Qualität oder von inwiefern?
Auch. Also es ist wie so eine Pyramide, musst du dir vorstellen. Ja. Und da stehen eben oben Trockenbeeren, Auslese und Eiswein. Und Auslese so mittig. Grob,
aber ist die Pyramide nach Qualität so, oder nach Quantität?
Beides.
Oder nach gut und schlecht oder nach oben? Also gibt es da Parameter?
Gibt's? Oh, jetzt steigen wir aber so
richtig. Weil wenn es die Spitze des Eisbergs ist, muss ich auch wissen, warum.
Wegen dem Zuckergehalt eigentlich. Also wenn man es runterbrechen möchte,
dann oben ist Zucker, unten nicht.
Genau, weil je länger eine Traube am Stock reift, desto mehr Sonne und desto mehr Zucker. Ne?
Okay.
Also desto mehr Zucker entwickelt sie in sich. Und die Sachen, die wir jetzt heute trinken, sind halt sehr, sehr spät gelesen. Und die Auslese, sagen wir mal so, hat nicht ganz so viel Zucker wie ein Eiswein und ist nicht ganz so spät, aber ist halt auch schon aus auserlesenen Bären, die super, super reif sind.
Okay.
Was jetzt die, geschmacklich, probier einfach mal,
ja,
wahrscheinlich
mal
am ehesten unterscheidet.
Warum macht man das hier, damit der Luft reinkommt? Warum drehen wir den Wein? Genau. Ich meine, es sieht super gut aus, aber ich
und du kannst
Ahnung,
es vor allem ziemlich gut dafür, dass du das scheinbar nie machst.
Naja, wie schwer kann es sein, so ein Glas zu drehen?
Bei anderen sieht das immer so aus, guck.
Ja, aber man weiß doch, dass man so einen Kreis, im Grunde läuft es wie ein Pimmel,
ja, genau,
ein guter Pimmelpropeller geht auch so.
So, schnell, nur schnell.
Schnell und auch im Kreis und nicht hin und her. Okay, so.
Damit die Aromen freigesetzt werden.
Ah.
Man kann die dann besser riechen.
Sniffen, mit meinem Dreiersniff.
Genau. Also den Dreiersniff habe ich auch noch nicht.
Ja, das war so eine bratzige Amerikanerin, kann sehr gut sein, dass das Quatsch ist. So, Achtung, ich verkoste.
Und? Anders?
Ja, saurer.
Genau.
Und dünner, er fühlt sich dünner, nicht ganz so sirupig.
Aber das ist
aber
genau
immer
noch das, was du. Ja, genau. Er hat nicht ganz so viel Zucker, dementsprechend ist er nicht ganz so sirupmäßig und ist halt früher gelesen, dementsprechend hat er noch mehr Säure. Weil
und Säure,
auch Säure
ist Trockenheit?
Wird. Nee, Säure ist einfach
ist das Fehlen,
sauer, so wie Zitronen.
Achso, Trockenheit ist das Fehlen von Zucker eher.
Genau, richtig.
Oh Gott, gib mir noch fünf Minuten und ich
mach
deinen
voll,
Job.
Aber wirklich.
Aber der ist nicht schlecht, der ist nur im Vergleich zu dem vorher nicht mehr ganz so dessertig.
Ja, genau. Der ist noch ein bisschen, ich finde, so dieses süße Säurespiel ist noch frischer.
Ja.
Weil es ist nicht nur pur süß, so Honigsüß, süß, ne?
Ja, aber ist das ein Wein, den man auch, also all diese kleinen schmalen Flaschen trinkt man wahrscheinlich dann auch in kleinen
meistens. Aber ich meine, du würdest ja die restlichen 5-6 Gänge zuvor auf Wein verzichten. Dementsprechend könntest du dann...
Kann ich auch nicht so nur Viererglas machen können. Ah, guter Punkt. Ich werde dich zitieren, wenn ich das nächste Mal einen halben Liter Eiswein zwischen den Gängen trinke. Ja, der ist auch...
Auch
cool.
Schön, ne?
Also der erste hat
denke,
mich natürlich mehr geflasht, weil es wie ein Bonbon ist.
Ja, wir hätten es andersrum machen müssen. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass du so wissbegierig bist.
Ja,
aber,
wenn ich erstmal das Gefühl
habe,
ich kapiere hier was, dann habe ich auch richtig Lust, das zu kapieren. Weil ich sitze halt immer wie ein Idiot neben Leuten, die Wein trinken. Und ich wünschte, ich wäre einer von denen, die so diese bauchigen Gläser oder auch so Italiener, diese roten Weine aus so Wassergläsern trinken. Das könnte mir so gut stehen, finde ich. Aber ich bin dann halt die, die so eine Cola in der Hand hat. Und jetzt kann ich zumindest so ein Eisweinshaker werden. Und wenn du sagst, ich shake gut, oder
machst du voll
ich lüfte gut oder so, dann schmücke ich mich mit deinem Wissen und mach ab jetzt, tu so, als hätte ich Ahnung.
Sehr gut.
Und der ist trotzdem cool. Ich könnte mir vorstellen, dass der für heiße Tage für bestimmte Leute cooler ist, weil der fresher
ist.
Genau.
Ja, er bitzelt so ein bisschen mehr mit der Säure. Und man sieht auch an der Farbe, er ist so ein bisschen dunkler, ne? Also ist jetzt einfach 15er und damit doch schon 5 Jahre alt.
Das weiß ich nicht. Der Rest, der andere Wein zum Vergleich ist ja jetzt in meinem Bauch drin. Ich kann es nicht vergleichen, aber wenn du sagst, dass der dunkler ist, je älter, desto dunkler. Bei weißen Wein?
Oft ja. Kann man schon sein.
Ich wünschte, ich hätte Notizen mitgenommen, ohne Scheiß.
Du kannst dir ja den Podcast irgendwann mal anhören.
Ach so, stimmt. Dann mache ich mir beim eigenen Podcast die Notizen, was du gesagt hast. Gute Idee.
Aber so geht es mir übrigens, meine Brücke zu bauen, so geht es mir mit Hunden zum Beispiel.
Jetzt
komplett anderes Thema. Ich bin nicht mit Hunden aufgewachsen. Immer wenn ich Hunde irgendwo sehe, dann habe ich so das Gefühl, ich muss die irgendwie streicheln, um zu zeigen, ich finde die ja eigentlich ganz süß, aber ich weiß gar nicht, wie man mit denen umgeht.
Ja.
Vielleicht könntest du einfach mal so ein Buch schreiben, das einmal eins.
Ich habe genau
Leute
das vor, tatsächlich.
Echt?
Also nicht, wie man mit Hunden umgeht, aber ich bin ja im Grunde ähnlich wie mit Wein. Ich hatte, eigentlich nicht wie mit Wein, aber ich hatte auch irgendwie immer Interesse, weil ich seit 10 Jahren auch einen sehr schwierigen Hund hatte und deswegen so. Und je mehr man weiß, desto mehr kapiert man tatsächlich dieses Wesen und was die überhaupt können und was die eben auch nicht können. Und viele Menschen neigen dazu, so einem Hund einfach automatisch viel mehr zuzusprechen, was der so können muss, wo man, ne, wenn Leute irgendwie mit denen reden und dann sagen die, jetzt macht der aber gar nicht Sitz. Und dann denke ich, ja, aber weil er, was glaubst du, woran es liegt? Der weiß nicht, was du willst. Man muss einen so. Deswegen verstehe ich die gut und liebe das. Das ist so befriedigend zu wissen, was ein Hund eigentlich braucht und das mit meinen eigenen Worten mir selber klar zu machen. So, all meine Bücher funktionieren ja auch so. Ich habe ja immer wahnsinnig viele Metaphern, weil mir das, ich brauche Metaphern, um ein Ding zu verstehen. So, ich brauche ein Bild und deswegen benutze ich die. Und ich habe wirklich überlegt, so ein von A bis Z, mit so ausgedachten Buchstaben, über so alles Mögliche, kleine Tricks und wie man eben mit Hunden, und man muss auch nicht hingehen und streicheln, für die bist du im Grunde ein Fremder, das ist ja, für die fast bedrohlich.
Aber mir geht das so mit der Person gegenüber immer so, weil ich dann das Gefühl habe, oh, jetzt muss ich denen zeigen, dass ich die ja mag, und ich habe immer das Gefühl, dass Leute, die halt beide einen Hund haben, immer sofort matchen, ne? So, da ist sofort ein Thema da und so, aber es ist ja beim Wein genauso eigentlich.
Ja, aber man kann ja als Mensch auch mit einem Menschen matchen ohne den Hund, aber du hast schon recht, weil Hundehalter sind so ein bisschen wie Muttis, wie Mütter, die, man schmückt sich auch so mit seinem Hund. Man denkt, wie kannst du als mein Gegenüber jetzt nicht meinen Hund streicheln wollen? Du musst doch sagen, dass der super niedlich ist. Also wir sind wirklich ein bisschen so, aber du könntest jederzeit, also für den Hund wäre es weniger Stress, wenn du den nicht anfasst, weil für den, du bist komplett neu, der kann dich gar nicht einschätzen. Man hat echt immer nur Glück mit Hunden, die sofort so, ah ja, hallo sind. Also ein Hund findet dich cool, wenn du ihn ignorierst. Also wenn du zu einem Menschen hingehst und den mit dem Arsch nicht anguckst, wird er dich bedeutend cooler, interessanter
aufnehmen. Und das Herrchen oder das Frauchen?
Das würde ich kacke finden, weil du...
genau, eben. Ja.
Aber weißt du, man kann eine gute Mischung machen, falls es dich interessiert. Aber das habe ich an Hundetrainern immer gehasst, dass Hundetrainer müssen. Ich weiß auch, warum. Aber wenn die in deine Wohnung kommen, sprechen die den Hund nicht an, weil die genau das herstellen wollen. Dieses, ich gucke erstmal neutral, ich gucke, wie der Hund reagiert, wenn er keine Aufmerksamkeit kriegt. Als Halter bist du aber sofort eingeschnappt, weil man, also obwohl ich ja reflektiert genug bin, um zu wissen, dass das so läuft, ich möchte trotzdem, dass jemand sagt, wie cool mein Hund ist. Ja. Weshalb ich mir vorgenommen habe, wenn ich jemals so richtige Hundetrainerstunden mache, und ich mache das jetzt auch schon mit anderen Leuten, du musst den Hund ja nicht angucken. Du kannst den Halter angucken und sagen, ich möchte den Hund wahnsinnig gern streicheln, denn das ist ungefähr der niedlichste Hund, den ich kenne, aber aus erzieherischen Gründen darf ich gerade nicht. Und dann bist du safe. Dann weiß der Halter, die hat gesehen, wie süß mein Hund ist, und natürlich möchte die den streicheln, und trotzdem macht man diesen Fehler nicht. Also das könnte man machen. Du könntest dem Halter einfach sagen, das ist ein super süßer Hund, ohne den anzufassen, wenn du keinen Bock hast. Und man kann ihn auch anfassen, aber gerne nicht von oben zum Beispiel.
Ich bin da halt so unbeholfen, weil ich nicht damit aufgewachsen bin. Ja. Und denke aber immer, man muss das so wertschätzen. Und ich finde die auch süß, aber ich weiß, ich kenne den Umgang nicht.
Wirklich. Nee, also wenn du Bock auf Umgang hast, dann kannst du ihn lernen, aber wenn du denkst, ja, ihr seht niedlich aus, dann reicht es. Dann hol dir genau diese Befriedigung, nämlich einen niedlichen Hund sehen. Du musst ihn nicht notgedrungen anfassen. Ich glaube, so ein Hund ist dankbar dafür, wenn ihn mal jemand nicht anfasst.
Ja, das kommt bestimmt auf der Straße sehr häufig vor. Apropos, ich habe mich gefragt, wenn du jetzt in Berlin durch die Straßen läufst, ist es so, dass dich sehr viele Leute erkennen? Wird das mit der Zeit entspannter oder eher unentspannter?
Ich glaube, die Hochzeiten davon sind vorbei. Also als so Viva und MTV, da war der häufigste Spruch, den ich bekommen habe von so Assi-Kindern, also gerade so Jungs sind dann so, ey Viva, ey MTV, schreien die dir dann im Einkaufszentrum
im
so 20 Meter, ja, so, wo ich denke, ja genau. Und also inzwischen ist ja meine Zielgruppe mitgewachsen, und ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt nicht mehr die ganz jungen Dinger als Fans habe, und die neigen ja dazu, so zu reagieren. Erwachsene neigen dazu, mich zu sehen, ihren Partner unauffällig anzuschubsen, weißt du, und dann zu sagen, guck jetzt nicht hin, guck jetzt nicht hin, aber das sagen, gut, na, und ich bin halt so ein überempathischer Mensch, was wirklich keine gute Eigenschaft ist. Ich sehe alles. Ich sehe das, ich spüre das, ich sehe,
und dann gehst du hin?
Ich bin manchmal, denke ich wirklich so, das ist aber eigentlich total assi, ich soll es einfach ignorieren. Aber manchmal denke ich, ey, wenn du es nicht unauffälliger hinkriegst, dann winke ich immer ganz doll in dem Moment, in dem der andere, der angeschubst wurde, hinguckt und dann versucht, meinen Blick nur so zu streifen. Die denken ja dann, ich gucke hinter dich, und dann mache ich, hi, mich meint er. Einfach, um die zu ärgern, um denen so das Gefühl zu geben von erwischt. Dabei ist es eigentlich assi, weil die geben sich ja schon Mühe, das heimlich zu machen. Und wenn ich auf der Straße Thomas Gottschalk treffen würde, würde ich exakt zu meinem Freund sagen, guck jetzt nicht hin, oder Thomas? Also ich wäre genauso. Und das passiert aber auch nicht mehr oft. Plus ich bin, weil ich mich davon tatsächlich gestört fühle, was auch nicht nett ist, denn es macht ja keiner was. Aber ich denke sofort, oh, ich könnte jetzt nicht hier auf der Straße hinfallen, ohne dass jemand sagen würde, guck mal, Sarah Kuttner ist hingefallen. Und das stresst mich ein bisschen, weshalb ich eh so ein bisschen viel auf den Boden gucke, oft Mützen trage, einfach weil ich mich dann wohler mit mir alleine fühle. Ich fühle mich dann, als wäre ich in meiner Wohnung, wenn ich eine Mütze aufhabe.
Also man kann nicht auffallen.
Ja, das ist total Quatsch, weil Klaas meinte neulich, also Häufer Umlauf, vollkommen zurecht zu mir, irgendwann erkennen die Leute dich aufgrund deiner Verkleidung. Also die wissen dann im Grunde, und der hat
das
total recht.
Das ist immer die mit der Mütze in der Sonnenbrille und der Maske.
Ja, aber es ist wirklich genau das. So, dann weiß man, und der kleine Kläffenhund, der neben mir
saß. Ja, okay.
Ich bin damit nicht sehr entspannt. Ich war es mein ganzes Leben lang nicht, weil mir das so wichtig ist, einen Teil ganz für mich alleine zu haben. Und den gibst du einfach auf. Wie oft ich früher vor allem bei H&M wirklich beim Schlüpper kaufen, hast du so einen Fünferpack Baumwollschlüpper in der Hand, kommt jemand und sagt, hi, ich bin Riesenfan,
kann ich ein Foto machen? Oh.
Ja, und dann denke ich, Mäuschen, ich kaufe gerade so einen Baumwollschlüpper und grüße M. Vielleicht nicht so, und ich werde auch nicht gern fotografiert. Und irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, dass nur die Hälfte meiner Person richtig aufgehoben ist in diesem Business und die andere Hälfte ist wirklich, wirklich komplett falsch da. Ich bin wirklich viel introvertierter, als Leute denken. Ich bin von Ruhm überfordert, ich bin von Aufmerksamkeit überfordert. Ich glaube, dass eine bestimmte Sorte Mensch überhaupt erst einen Beruf sucht, der in der Öffentlichkeit ist. Also ich glaube sehr fest, dass alle Künstler oder viele, viele, viele Künstler früher irgendwas zu wenig bekommen haben an,
weil sie dann die Aufmerksamkeit.
Liebe, an Aufmerksamkeit, an Zuspruch oder an so, hey, das machst du gut. Weshalb wir uns das automatisch, glaube ich, von den anderen holen. Und dann wollen wir es aber gar nicht. Also ich bin da wirklich sehr gefangen, weshalb ich auch diese Hundetrainerausbildung angefangen habe, weil ich gemerkt habe, ich glaube, das ist gar nichts für mich. Ich habe da jetzt gutes Geld verdient und ich mache es immer noch sehr gerne, aber wirklich nur noch ausgewählte Sachen, die ich wirklich gut finde. Von mir aus könnte, das war an Corona auch so geil, von mir aus könnte ich den ganzen Tag nur aus dem Bett arbeiten, über Zoom oder so. Ich möchte nicht geschminkt werden, ich möchte nicht hier, sondern ich will das, was ich kann, die ganze Laberei, das kann ich und das mache ich richtig gern. Aber die Umstände nerven mich und mich nervt die Aufmerksamkeit und mich nervt es, dass jeder mich scheiße finden darf, weil mir das wehtut, so wie jedem Menschen. Mhm. Und das ist alles ein wirklich hoher Preis in meiner Welt, den man zahlt für...
Dass man davon so viel aufgibt. Mhm.
Ja, und diese Aufmerksamkeit, die man dann bekommt, ist ja noch nicht mal wertvoll. Man muss es schon sagen, es ist doch total egal, was 360.000 Twitter-Leute oder Instagram-Leute von mir denken. Ist doch komplett wurscht. Wichtig ist, dass mein Mann mich liebt und dass meine Hunde sich wohlfühlen bei mir und dass meine Freunde finden, dass ich cool bin und dass meine Eltern mich halbwegs gern haben. So, das zählt, all das da draußen zählt null. Man muss das nur sich mal bewusst machen. Und deswegen habe ich langsam das Gefühl, dass ich zu 100% falsch bin, nicht nur zu 50. Ach. Weil selbst die Aufmerksamkeit keine schöne Bezahlung ist für mich. Also das Geld ist eine gute Bezahlung, weil man kriegt deswegen auch so viel Geld in dem Business, weil du ganz viel hinter dir lassen musst. So.
Ja. Kuttner Careless hast du ja.
Ja, ist cool.
Habe ich gesehen bei Twitter. Kuttner Careless. Und ich dachte mir, boah, irgendwie auch wie passend. Weil ich glaube, dass du hast gerade von 50% gesprochen. Ich glaube, dass die anderen 50% genau dahin gehören, weil du eben so schlagfertig und ehrlich und so weiter bist. Aber Kuttner Careless fand ich so sympathisch, weil ich mir dachte, es stimmt, weil man manchmal einfach sich zu viele Gedanken um irgendwas macht. Mhm. Und deswegen ist das so ein bisschen dein... Würdest du sagen,
also ich finde es einfach ein cooles Wortspiel, wo ich dachte, geil. Und es stimmt eigentlich gar nicht. I do care die ganze Zeit. Das ist mein Problem. Wenn ich einen Job mache und danach denke, wow, ich glaube, das war richtig gut. Mir hat es selber Spaß gemacht. Ich fand mich selber nicht doof und ich finde mich natürlich super oft doof. Wer findet sich selber denn schon gut? Ich finde mich dauernd scheiße. Ich finde mich dauernd zu laut und zu bäh. Und dann denke ich, oh Gott, ich nenne so. Und dann mache ich so einen Job, wo ich denke, ich glaube, das war wirklich gut. Mhm. Und dann lese ich im Internet der alte Fehler, lauter Sachen, wo Leute sagen, das war richtig cool, Sarah. Und dann freue ich mich. Und dann ist einer, der sagt, du bist dick und doof und hässlich und eigentlich nur Caroline Kebekus, nur ein schlecht.
Und sofort, der macht dir dann Gedanken?
Ich dann, was? Aber ich habe mich doch ganz gut gefühlt. Und deswegen denke ich immer, ich bin dafür nicht gemacht. Ich bin wie jeder Mensch einfach zu verletzen. Ich bin unsicher auf bestimmten Ebenen wie Sau. Also so, und ich bin überhaupt nicht aufregender oder besser als andere Menschen. Ich habe morgens Mundgeruch, meine Kacke riecht. Na, man muss es mal so sagen. Weißt du, ich schwitze unter der Brust in diesem Moment. Nichts an mir ist aufregender, nur dass ich dieses eine Talent habe, was ich auch so. Aber dafür hast du ja ein ganz anderes Talent. Warum wird also ein Unterschied zwischen uns gemacht, auch so in der öffentlichen Wahrnehmung? Und das ist schwierig, wenn man eh nicht ganz im Reinen ist mit sich. Also ich bin inzwischen ganz schön gut im Reinen, ich bin ganz stolz, aber es ist ein langer Weg, wenn du seit 20 Jahren dauernd Leute dir sagen dürfen, ob du gut oder schlecht bist oder dick oder dünn oder hässlich oder zu sportlich oder was weiß ich.
Ja, eben, weil du sagst schon 20 Jahre, es hat ja auch super früh begonnen. Mhm. Also wenn ich jetzt überlege, wann war das bei Viva? 2001?
Da war ich 20. Also 20. Da, oder da war ich, 22 schon. Ich
das ist eigentlich nach dem Abi oder dein richtiger erster großer Job gewesen, oder?
Nee, ich habe davor noch, also ich bin nach dem Abi ja direkt nach London gegangen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll und dachte, verstecke ich mich mal da und habe dann da so gejobbt und dann habe ich danach aber beim Radio angefangen. Das war so richtig, auch als Redakteurin und so.
Ach so, okay.
Das war so mein erster richtiger Job und dann war Viva der alles angestoßen hat. Also von da entwickelte sich dann der Rest der Karriere, ja.
Aber das ging ja relativ schnell, oder? Also so zumindest so von Radio und dann direkt zu Viva, da hattest du ja auch relativ schnell, glaube ich, deine eigenen Sendungen. Wie war das mit 20 oder 21? Wenn ich an mich zurückdenke, ich glaube, ich war da schon noch sehr verunsichert. Mich hätte man nicht vor eine Kamera stellen können.
Ja, aber ich war schon immer so, wie ich bin. Ich war schon immer schlagfertig und das muss man auch, wenn man irgendwie, ich war jetzt als Kind oder auch als Teenager, ich war und bin es ja auch nie so eine klassische Schönheit, wo man so sagt, groß und lange Haare und so. Ich weiß schon, dass ich vollkommen fein aussehe. Ich kann mich wirklich gut leiden, aber ich bin halt niemand, wo man sagt, Heiz.
Klassische Moderatorin.
Ja, und auch in der Schule schon, Grundschule. All die Yvonnes, die damals da waren mit den langen blonden Haaren, die mir schon in der Schule mit 14 gesagt haben, Sarah hat einen dicken Arsch. So, und dann denkt man halt, dass das stimmt. Und ich bin halt auch nicht super, super, super skinny gewesen und so. Und das alles hat man ja schon. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich schon mein Leben lang schlagfertig war. Entweder deswegen, so dieses Napoleon-Syndrom, die Kleinen müssen halt durch Bellen aufmerksam machen auf sich oder durch Humor. Ist ja auch oft so, dass so sehr, sehr schöne Menschen oft recht humorlos sind, weil das ja auch so ein Defense-Mechanismus ist. Ne? Wenn ich jetzt nicht durch riesige, enorme, schöne Brüste und langes, goldenes Haar auffallen kann, dann mache ich es halt mit Witz. Mhm. Und das habe ich schon immer gemacht. Das liegt mir sicher auch in den Genen, aber das ist, glaube ich, so eine, okay, das kann ich nicht, dann passt mal auf, was ich kann. Und in meinem Grundschulzeugnis, also so erste, zweite, dritte, vierte Klasse steht drin, dass Sarah ist sehr aufmerksam, also lustig und so, ja, und kritisiert auch gerne anders, aber andere und also ich war augenscheinlich schon immer dieser Mensch. Das und dann ist das in den 20ern, also als ich in meinen 20ern war, war das nur folgerichtig. Ich dachte so, ja, was soll ich denn jetzt, Lehrer werden oder was? Ich rede gern, ich bin lustig, Leute lachen, wenn ich rede. Und dann war das wie so ein Wunsch eher. Ich wollte das dann machen. Und als ich es gemacht habe, machte es totalen Sinn, weil ich gesehen habe, es kostet mich keine große Anstrengung. Es kostet mich bis heute keine Anstrengung, diesen Job zu machen.
Das ist halt cool.
Ich mache einfach den Mund auf und es kommt was raus. Und ich bin dann doch irgendwie schlau genug, um auch Zusammenhänge. Ich bin tatsächlich irre schnell im Kopf. Ich merke es manchmal selber. Und dann mache ich damit halt mein Geld. So, das ist irgendwie toll. Und damals waren wir eine Zeit lang echt die Könige der Welt. Also meine an so 20 bis 25 mit der eigenen Sendung, die hieß wie ich. Und ich habe eine Karriere bei Viva gemacht, da sind die alle neben mir so stehen geblieben und dann weiter die Charts moderiert und dann hat die Neue schon ihre eigene Sendung. Wahrscheinlich haben die mich auch alle gehasst. Das ist toll. Also so bis 2005 oder 2006 war mein Leben wirklich, ich hatte eine geile Highlights. Jugend. Mhm. Ja, also wirklich, dann sitzt du einfach, hier ist Beyoncé, da ist Eminem.
Krass, ja.
Hier ist das, bam, bam, bam. Irgendwann langweilen die dich, weil du so viel Stars hast, dass du nur noch... Das ist, also ich beschwere mich wirklich nicht über meine Jugend, aber ich will es auf gar keinen Fall wiederhaben.
Ja.
Wirklich, ich bin durch damit.
Wie war die Arbeit beim Musikfernsehen? Weil das ist ja auch so, ich finde, kann man den Leuten heute noch mal erklären, was Musikfernsehen so richtig war? Weil es gibt es ja nicht mehr so richtig.
Ja, aber ich fand, es wurde viel geschimpft über Musikfernsehen, dass dann da ja nur noch Quatsch lief und ich bewiesenermaßen hat MTV schon in den 90ern Dating-Shows gehabt und Werbung und so. Also irgendwann haben ja alle gesagt, da ist ja jetzt nur noch Werbung. Und dann dachte ich, ja, entspannt euch mal ihr. Das sind so Leute, die nur trockenen Wein trinken, weißt du? So, die dann so sagen, pfui, Musikfernsehen. Fakt ist, da liefen Videos und
man
da liefen
geguckt.
Live-Sendungen mit Videos und mit Musikquiz und mit Musikgästen. Und natürlich, das war für junge Menschen. Ihr ganzen mit 30er-Säcke, für euch war das nicht. Also geht weg und hört auf, das zu judgen einfach. Und das war schon cool. Die haben mich machen lassen, was ich wollte. Die haben, glaube ich, verstanden, dass ich schon sowas mitbringe. Und man wurde dann nicht erzogen. Das war toll. Die haben einfach gesagt, mach mal. Und dann habe ich es gemacht und dabei gelernt. Und Und das war riesig. Damals war auch noch Kohle da im Musikbusiness, was wir nach L.A. verschifft wurden für eine Nacht. Ich bin für einen Scheißabend nach New York
geflogen. Ja, für wen denn? Wer war das?
Weiß ich schon nicht mehr. Irgendjemand,
TV Music Awards.
Nee, irgendwo ein Interview. So, okay. Die Plattenfirmen haben das bezahlt. So, ich weiß nicht mehr, wer der in New York war, aber irgendjemand. Und dann zahlt halt Sony oder wer auch immer die Reise für ein gesamtes Kamerateam und einen Redakteur und mich nach New York fliegen, damit den sprechen, wieder zurückfliegen und so, was ich gesehen habe in der Zeit. Und das war schon toll.
Wahnsinn.
Jetzt gäbe es dafür die Kohle nicht mehr. Deswegen gibt es auch Musikfernsehen nicht mehr. Und jetzt macht es ja schon gar keinen Sinn mehr, Konzerte zu geben in Corona. Also ich glaube, ich habe tatsächlich noch so in der letzten
Hochphase. Die gute Zeit mitgenommen.
Ja.
Und von den ganzen Interviews, ich meine, du hattest ja sämtliche Leute vor dem Mikro.
Also sämtliche Leute von damals.
Ja, ja, ja. Aber wer war so dein Highlight, an das du dich immer erinnern wirst?
Ich glaube, ich werde mich immer erinnern an Michael Stipe, weil der von R.E.M., ne, der cool. War damals, ja genau, und das war natürlich gar nicht typisch für Musikfernsehen. Ne? Wir hatten halt dauernd jeden DJ damals und so den ganzen Quatsch. Und dann war Michael Stipe und ich hatte so Respekt, weil ich dachte, Alter, das will ich auch nicht versauen. Ich meine, ich bin aufgewachsen mit Losing My Religion und jetzt sitzt der da. Und ich wusste, der ist auch intellektuell und der ist ernst. Und ich dachte, Und dann habe ich es genau hingekriegt. Wir haben erst über was gesprochen, was ihm super wichtig war. Keine Ahnung, irgendwas Politisches. Und das war mir auch wert. Und dann habe ich aber, und das kann ich bis heute gut, ja, ich habe den dann so von hinten gekriegt, über was Privates. Es stellte sich dann raus, dass er viel Quatsch sammelt von seinen Reisen. Weil ich habe damals auch Zuckertüten gesammelt von so überall. So einfach so. Und das habe ich ihm erzählt. Kaffee immer dabei liegen. Ja, und dann meinte er, was? Ich auch. Und dann kamen wir auf einmal in so ein Ding. Und dann hat er gesagt, was er sammelt. Und ich so, nice. Und ich sammle das. Und dann merkte man, wie der Bock hatte, darüber zu sprechen. Und das ist übrigens auch der Clou bei einem Interview. Immer mit sich selber anfangen. Mir wird immer so Aufdringlichkeit unterstellt oder dass ich mich in den Mittelpunkt rücken will. Aber das stimmt nicht, denn der Trick, um an einen Menschen zu kommen, ist, du musst erst selber aufmachen. Ich muss also sagen, ich neige zu Depressionen dann und wann. Hast du auch welche? Dann würdest du mir doch viel freiwilliger über deinen Gemütszustand antworten wollen. So funktioniert das mit dem. Und ich weiß, dass der danach direkt zu Stefan Raab gegangen ist und danach zu seiner Pressetante gesagt hat, dass das scheiße war und dass das Interview mit mir bedeutend cooler war.
Oh, ja!
Und dann war ich echt so, mega geil, mega geil. Aber ich hatte auch tausend andere tolle Sachen. Ich habe mich gestritten mit Leuten on air. Ich habe, mit Campino, so ein Kram, Nena ist gar nicht erst gekommen, weil ich im Teaser gesagt habe, dass sie schon ein bisschen älter ist und sicher, also ich habe so viel, keine Ahnung, ich weiß noch, wie Mariah Carey zu mir meinte, I like your style, wo ich so dachte, das ist gar kein Kompliment, wenn das von Mariah Carey kommt, weil die so schnell gekleidet ist. Aber ich hatte echt coole Sachen und natürlich habe ich hier und da auch mal geknutscht mit jemandem und so. Ich habe alles gemacht, was man macht, wenn man im Musikfernsehen arbeitet. Und das war eine wirklich gute Zeit und ich wünsche sie mir auf gar keinen Fall zurück.
Also ist irgendwann auch gut, wenn man damit durch ist, meinst du?
Ja, ich bin auch, ich könnte es körperlich nicht mehr. Ich bin wahnsinnig faul und wahnsinnig unehrgeizig. Ich denke nie, oh, da muss ich noch hin, sondern ich will nur mein Geld verdienen und keine Sorgen haben und mein Talent in bare Münze umwandeln, aber mehr auch nicht. Ich muss nicht höher, weiter, ich will eigentlich noch weniger. Ich möchte Geld im Bett verdienen. Ich wäre eine gute Prostituierte, ehrlich gesagt. Aber so, ich habe das noch nie gehabt, diesen Drive, weißt du, zu sagen, weg da.
Ja, aber ich meine, du schreibst Bücher. Ich dachte immer, dafür braucht man den krassen Ehrgeiz, um sowas überhaupt fertig zu bekommen.
Das ist ja das Gleiche wie moderieren, nur dass ich es aufschreibe. Ich mache wirklich nur den Kopf auf und lasse raus, was da drin ist und formuliere das so, wie ich es formulieren würde, wenn ich es dir erzählen würde. Und wenn ich ehrlich bin, entstand mein erstes Buch eher aus dem Ding, ich habe seit 3 Monaten gerade nichts fernsehmäßig zu tun, weil ich muss ja aber Geld verdienen, was mache ich denn jetzt? Versuche ich mal ein Buch. Ich habe das ja heimlich geschrieben, weil ich sicher war, ich kann das nicht und habe es dann erst gezeigt und das ist auch eher so entstanden. Aber es gab wahnsinnig viele Möglichkeiten, gerade am Anfang meiner Karriere, viel schneller, viel größer zu werden. Die Bild-Zeitung hat damals eine furchtbare Busplakatwerbung gemacht mit Promis, die Single sind. Und alle waren so drauf, Gülcan und Milka, und haben mich auch gefragt. Und ich meinte, ich kann das nicht machen. Ich bin erstens nicht Single und zweitens will ich auf keinen Fall für die Bild-Zeitung an so einer Bushaltestelle stehen. Und diese Sachen hätten einen natürlich finanziell oder was auch immer, Werbung. Ja. Ich habe Werbung. Ich war schon immer so, wenn ich mich damit nicht identifizieren kann, dann traue ich mich das auch nicht. Weil dann zu Recht Leute sagen könnten, ach ja, ich habe immer nur gemacht, was ich will, weshalb ich bis heute als schwierig gelte. Aber ich denke so, das ist doch mein Gesicht und mein Name. Es wäre mir wirklich wichtig, dass ich dahinter stehen kann. Aber die Sachen habe ich alle ausgelassen, weil ich dachte, nee, lieber nicht. Ich habe das Gefühl, es ist nicht gut. Also allein da war schon fehlender Ehrgeiz und so.
Aber trotzdem hast du es ja, ja. Also dann geht dir die Sache sehr leicht von der Hand, meinst du?
Okay, wirklich. Ja. So, dass ich manchmal ein schlechtes Gewissen habe und denke, krass. Also ein klassisches, wie heißt das, Imposter-Syndrom, wenn man glaubt, dass man selber ein totaler Fake ist und okay. Die anderen Leute das nur nicht peilen. Das ist wirklich das Ding meines Lebens, dass ich immer denke, wieso sind alle so beeindruckt? Ich mach gar nichts. Ich schwitze davon einfach nur nicht. So. Ja, ich mach den Mund auf und dann kommen die Sachen raus. So wie ich rede, denke ich auch. So wie ich rede, wäre ich auch privat. So rede ich mit meinem Mann und mit meinen Hunden. Und das Bücherschreiben ist eben auch genau nichts anderes. Also, und das ist gruselig, weil man immer denkt, irgendwann werden die anderen merken, dass ich das gar nicht kann. Und das ist natürlich Quatsch. Aber ja, ich finde meinen Job nicht anstrengend. Deswegen liebe ich ihn sehr. Das ist schon irgendwie ganz toll.
Und wenn du so ein Buch schreibst, ich glaube, du hast mal gesagt, alle vier Jahre, dass du ein Buch schreibst. Mhm. Macht man sich so viel im Voraus Gedanken und es ist wirklich einfach nur, dass du sagst, boah, jetzt ist mal das wieder mehr ein Thema in meinem Leben und so kann ich das dann auch.
Ja, genauso wie du es sagst. Also ich versuche nie Bücher zu schreiben, wenn ich gleichzeitig eine regelmäßige Arbeit habe, weil ich dann den Kopf nicht dafür habe.
Okay.
Ich habe mir vorgenommen, vielleicht das Hundebuch wirklich nächstes Jahr mal anzufangen und ja, ich denke dann einfach so, ach guck mal, jetzt wäre es mal wieder Zeit, das ist ja auch finanziell interessant, ein Buch zu schreiben, ich will nicht lügen, so, das ist ja alles trotzdem Arbeit, das ist nicht so, dass ich wie so ein echter Poet an so einem Fenster sitze und denke, die Worte müssen raus,
sondern ja, ich glaube, das so Konto, das
da muss Geld aufs Konto, nein, es ist dennoch ein Job, ich brauche das Geld, ich kann das gut, es macht mir wahnsinnigen Spaß.
Ja, umso besser.
Warum denn nicht? So, und dann setze ich mich hin und überlege, hätte ich überhaupt ein Thema? Dann stellt sich oft raus, nein, aber alle vier Jahre denke ich dann doch, was ist denn damit? Und dann versuche ich es einfach und dann kommt es rausgeflossen und ich schreibe einfach mit. Das ist wirklich merkwürdig.
Ich wünschte, mir würde sowas so leicht von der Hand gehen. Aber,
ich will mich auch nicht beschweren.
Nee, nee. Und wenn du selber liest, was liest du dann so?
Oh, ich lese kaum noch.
Okay.
Ich kriege es irgendwie nicht hin mit all den Hunden, die erzogen werden müssen und all dem Hundeschulenkram, den ich lernen muss, weil jetzt irgendwie demnächst meine Prüfungen sind. Das sind irgendwie drei Prüfungen und dann ist dann noch die Liebe und ich muss noch heiraten und ich habe so viel vor gerade. Ich komme nicht zum Lesen. Ich glotze auch wahnsinnig viel. Ich lese zurzeit echt nur so Fachbücher. Ja, ich glotze viel. Also viel Serienkram.
Okay, also Bullshit. TV ist schon immer noch sehr ein großes, also ein großer Teil.
Ja, aber jetzt nicht, weil ich da arbeite, sondern weil es mich einfacher unterhält als ein Buch. Da muss man halt nicht aktiv was machen beim Lesen. Ich lese so viele Hundefachbücher gerade, dass ich einfach keinen Nerv mehr habe. Ja, ich höre Podcasts und so. Ich möchte gern bespielt werden. Ich möchte nicht aktiv noch was dafür machen.
Und das von Doku bis Trash
alles.
Auch, ne?
Alles, wirklich. Alles. Also genremäßig,
ja,
ich bin kein Krimi-Fan. Nein, ich liebe Trash. Aber ich glaube, das geben Leute inzwischen auch zu. Ich, ja, weil es mich interessiert es tatsächlich auch aus so einem psychologischen Aspekt. Ich bin, weil ich wirklich gut Menschen einschätzen kann und sehen kann und ich sehe sofort deren Unsicherheiten und so weiter und so fort, ist das so ein geiles Psychologentraining. Mir geht's nie um diese Spiele oder Brüste oder was Trash so hässlich macht, sondern ich mag zu sehen, wie Leute miteinander umgehen müssen, wenn sie müssen. Und dann sieht man, wenn sie versuchen, cooler zu sein, als sie sind oder wenn sie ehrlich sind, das ist alles wie so ein Experiment, was ich beobachten kann. Das liebe ich, weil ich mich für menschliches und hündisches Verhalten interessiere und inzwischen wirklich sehr gut bin darin. Ich kann Leuten einfach ins Gesicht sagen, wenn die lügen. Die würden es nicht zugeben, aber ich kann das.
Und würdest du das unterschreiben, wenn Leute immer so sagen, also ich kenne das, dass Leute sagen, im Fernsehen läuft ja nur noch Schrott oder?
Naja,
Fernsehen
ist einfach durch. So, Fernsehen braucht es keiner mehr. So, wer guckt denn noch Fernsehen im Fernsehen? Also selbst, ich habe gestern Abend, das läuft ja gerade Promi Big Brother. Und ja,
ach so, I'm totally in. Okay.
Und ich habe mir das sogar live angeguckt, aber im Livestream auf dem Computer. Ich setze mich dafür nicht vor meinen Fernseher. Also auch, weil mein Wohnzimmer sehr warm ist, aber weil ich denke, nee, ich bin eh immer am Computer. Und da kann man ja nicht sagen, dass Fernsehen Schrott ist. Also wenn wir jetzt Fernsehen
nicht
auf die Streaming... Nein, ich meine, das ist Streamingdienste, ja, okay. Weißt du, so, was es alles gibt.
Und da läuft
so cooler Kram mit so High-Class-Promis, ne, weil die auch gepeilt haben, Kino brauche ich gar nicht mehr machen. Und dann hast du da irgendwie richtig berühmte Hollywood-Leute, die in Serien mitspielen und die sind teilweise fantastisch und teilweise nicht. Also mir macht Fernsehen gerade so viel mehr Spaß, weil du dich eben nicht mehr an eine Uhrzeit halten musst oder einen Sender oder so ein Gerät, wo Knöpfe drauf sind, sondern ich google, wo das läuft. Entweder habe ich da ein Abo oder nicht. Und dann hole ich mir eins oder nicht. Und ich finde Fernsehen gerade toll. Und das richtige Fernsehen kann ich nicht einschätzen, weil ich zu wenig sehe. Ich würde sagen, da läuft nur noch Schrott. Ja. Oder auf jeden Fall viel nicht mehr so Gutes.
Und in solchen Serien, Filmen, jetzt Streaming, Netflix und so weiter, könntest du dir vorstellen, glaubst du, dass Schauspielerei auch was für dich wäre? Ich meine, jetzt hast du als Moderatorin gearbeitet, als Schriftstellerin.
Nein, überhaupt nicht, weil das natürlich das Einzige, womit ich ja eigentlich mein Geld verdiene, müssen wir mal ehrlich sein, ist ich selber sein. So, ich habe gepeilt, dass das
nicht eine Rolle schlüpfen.
Okay. Nee, aber das ist es so, weißt du? Und ich exerziere, ist das ein richtiges Wort, dass immer mehr, je älter ich werde, weißt du? Ich will, dass Leute da draußen wissen, ich habe Dehnungsstreifen an den Oberschenkeln. Hier ist ein Foto davon, weil ich weiß, dass Mädchen dann denken, oh Gott sei Dank, die hat das auch. Mhm. Sprich, ich bin sowieso immer nur ich. Und verdiene damit Geld. Und das wäre bei Schauspielerei eben nicht so. Da musst du dann tatsächlich mal auf einen Regisseur oder Drehbuchautor hören. Das muss man beim Fernsehen auch, aber so in Absprache. Und ich müsste dann ja jemand ganz anders sein. Und ich glaube, dass ich das nicht könnte. Also nichts in mir möchte das. Ich glaube, ich wäre schlecht darin. Weil dann wäre ich nicht mehr ich. Und das ist mein einziges, womit ich Geld verdiene.
Das heißt, wenn jetzt auch, ich glaube, das neueste Buch wird verfilmt oder wurde verfilmt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Würdest du jetzt auch gar nicht den Anspruch alles, nö, ich fände es vielleicht lustig, da so eine kleine Rolle.
Mit dem aber Hund einmal durchs Bild zu laufen.
Ich habe tatsächlich mit Til Schweiger verdient, ob mein Hund einmal durchs Bild laufen kann, damit wenigstens die in dem Film ist. Nee, reizt mich überhaupt nicht. Ja.
Ja, aber es muss vielleicht auch Sachen geben, wo man sagt, nee.
Ja, ja. Ich glaube, ich könnte es auch nicht. Ich war früher mal bei so einem Casting und selbst das war schon so schlimm, dieses jemand anders sein zu müssen und dann auch noch so, wie der Regisseur das wollte. Und ich dachte mal, ich glaube nicht. Ich glaube, die Rolle wäre glaubhafter, wenn ich das so und so machen wollte. Und das wollte er aber nicht. Und da habe ich verstanden, ah ja, dann habe ich da nichts zu suchen. Ich alter Besserwisser. Und so, wenn ich das nicht delivern kann, dann kann ich es halt nicht delivern. Also das interessiert mich auch nicht.
Dann würdest du auch sagen, bist du dir sehr bewusst in den Sachen, die du kannst.
Ich nicht kann, ja.
Und
ja, und in denen ich nicht kann. Also manchmal glaube ich kann Sachen nicht und dann sagen andere, ist doch Quatsch, das kannst du. Aber dann fühle ich mich zumindest nicht so richtig wohl dabei. Vielleicht kann ich die, aber da habe ich kein gutes Selbstvertrauen in bestimmten Sachen und denke, lieber nicht.
Also auf sicherem Eis kannst du dich jetzt auf jeden Fall mit Wein bewegen, finde ich.
Ja, natürlich. Ich war Trockenbeerenleser.
Trockenbeeren-Ausleser.
Trockenbeeren-Ausleser.
Aber super gut. Ich bin begeistert.
Sind wir schon fertig?
Außer du willst noch ein bisschen was.
Ich habe mich gerade erst in Rage geredet mit all dem Wein. Reden die Leute eigentlich bei deinem Wein-Podcast gegen Ende mehr als am Anfang? Wegen der Sauferei?
Nee, wir haben eher die Erfahrung gemacht, dass sehr starke Zurückhaltung herrscht, was Wein. Und wir haben uns ehrlich gesagt auch ein bisschen gefragt, wir die normalen Menschen stellen uns ja vor, dass man in diesem Business halt immer auf super, super vielen Partys ist, ganz viel essen geht, super viel es auch immer zu trinken gibt und so. Vielleicht dachte ich, haben die alle die Schnauze voll irgendwann.
Aber glaubst nicht du von das? Aber es gibt genug Promis, die immer noch wie bekloppt auf Partys gehen. Okay. Ich war das.
Dann nicht im Podcast zumindest.
Ja. Also ich freue mich. Ich habe richtig das Gefühl, dass ich in der Weinschule war und jetzt was gelernt habe. Und ich habe auch so leicht warme Augen. Das kommt ja auch immer, ne? Wenn die Augen von hinten so warm werden. Von
Alkohol. Das war nicht mehr. Mir ist allgemein nur super warm, weil
ja, das auch,
wir hier im vierten Stock
sind. Im vierten Stock. Ich schwitze unter diesem Kleid. Kann sein, dass ich hier einen Fleck auf dem Kissen hinterlasse. Aber der Wein macht es jetzt auch nicht besser. Aber die warmen Augen gefallen mir gut davon. Du gibst mir jetzt alle Flaschen mit, die du hier
das
hast.
Das mache ich. Stimmt's? Auf jeden Fall. Und noch was ich in der Tasche habe. Ich habe mich sau gefreut, dass du so viel Interesse
hast. Ich bin selber ganz überrascht. Das ist toll.
Ja, hoffe, dass wir das klar machen mit dem Wine-Tasting und so weiter. Und
ja, wir müssen noch den Wine-Tasting-Podcast machen. Du musst mir nur so ein 10-Minuten-Ding, da können die doch mal ein paar tausend Euro für bezahlen beim SZ. Immer nur heute roter Burgunder. Ist das was? Ist das ein Wein?
Spätburgunder ist zum Beispiel ein roter Burgunder.
Heute Spätburgunder. Und Sarah hat immer so eine Cola und einen Wein. Und dann machen wir immer besser oder schlechter als Cola. Ach, das ich schreibe den Konzept, Theresa. Du musst dich gar nicht kümmern.
Vielen Dank.
Ich danke dir wirklich.
Optimal.
Ich dachte, ich hatte Angst und dachte, oh je, vielleicht bin ich nicht wertvoll genug, weil ich keinen Wein trinke. Aber es hat so viel Spaß gemacht und
ich bin richtig
glücklich über alle Eisweine. Ich bin jetzt ein Eisweintrinker.
Das ist, glaube ich, das Statement. Also tausend Dank und alles, alles Gute.
Dir auch. Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und freue mich, wenn ihr zum nächsten Glas Wein auch wieder einschaltet. Dafür war ich nämlich in Garmisch-Partenkirchen auf der Skisprungschanze. Und wenn ihr wissen wollt, mit wem ich da war und was wir getrunken haben, könnt ihr euch einfach die nächste Folge anhören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.